Hallo zusammen, ich bin Franziska von Agila und ich freue mich, dass ihr zu unserer neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit meiner Kollegin und Tierärztin Melanie Ahlers, die bereits in einigen anderen Folgen zu Gast war, über Schilddrüsenerkrankungen bei Hunden und Katzen. Hi Melanie, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich schon wieder dabei zu sein.
Ja, wenn ich an Schilddrüsenerkrankungen denke, dann kommen mir neben vielen Freundinnen vor allem auch einige Hunde und Katzen in den Kopf, die entweder eine Über- oder Unterfunktion haben. Es scheint mir unter Menschen mittlerweile schon fast eine Volkskrankheit zu sein und unter Hunden kommt es mir aus eigener Erfahrung im Freundeskreis auch recht viel verbreitet vor. Aber bevor du uns darüber aufklärst, ob Schilddrüsenerkrankungen wirklich recht häufig vorkommen, erst einmal ganz von vorn. Welche Aufgabe hat denn die Schilddrüse bei Hunden und Katzen?
Die Schilddrüse ist ein Multifunktionsorgan, also ein richtiges Multitalent und kann sehr, sehr viele Vorgänge im Körper regulieren und steuern. Unter anderem ist die Schilddrüse bzw. die Schilddrüsenhormone für die Regulation des Energieverbrauchs zuständig, sowohl in Ruhe als auch bei Energieüberversorgung, sprich wenn der Hund zu viel Futter aufnimmt oder zu hochwertiges Futter und die Schilddrüse gut funktioniert, dann kann die auch mal dafür sorgen, dass die Energie eben schneller verbrannt wird, damit sie eben nicht angesetzt wird, sozusagen, wenn das gerade nicht nötig scheint. Außerdem hat sie eine Funktion, um das Körpergewicht zu kontrollieren oder zu regulieren. Die Futteraufnahme wird mitreguliert. Bei Kälte kann sie dafür sorgen oder können die Hormone dafür sorgen, dass Wärme erzeugt wird. Die Hormone haben Auswirkungen auf die Schlagkraft und die Frequenz des Herzens und eben auf viele, viele, viele weitere Stoffwechselprozesse im Körper. Bei Jungtieren ist es noch ganz wichtig, dass sie auch das Wachstum mit beeinflusst und auch die Entwicklung von Organen. Das vor allen Dingen auch bei den kleinen Welpis, die noch im Mutterleib sich befinden. Also Schilddrüse, richtig, richtig wichtig. Und die Schilddrüse selbst ist natürlich der Produzent für die Schilddrüsenhormone. Also das ist quasi die Aufgabe der Schilddrüse. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie nicht alleine arbeitet, sondern sie ist sozusagen übergeordnet gesteuert von bestimmten Regionen im Gehirn. Einmal von der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse und vom sogenannten Hypothalamus, auch eine Region im Gehirn. Das ist ganz wichtig, da kommen wir später nochmal drauf bei der Diagnose und auch bei der Therapie.
Okay, ja, wow, das ist auf jeden Fall schon sehr viel, wofür die Schilddrüse mit ihren Hormonen quasi zuständig ist. Zwischen welchen Arten von Schilddrüsenerkrankungen wird denn unterschieden?
Du hast ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was du so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kennst. Also grundsätzlich unterscheidet man eine Überfunktion oder eine Unterfunktion der Schilddrüse, beziehungsweise, das ist auch eigentlich nicht ganz richtig, genauer ist es nämlich eine zu hohe Verfügbarkeit von Schilddrüsenhormonen oder zu niedrige Verfügbarkeit von Schilddrüsenhormonen. Habe ja eben schon gesagt, nicht unbedingt die Schilddrüse selbst ist dafür verantwortlich, dass irgendwas passiert, sondern eventuell auch übergeordnete Organe oder eben auch, andere Eingriffe in den Stoffwechsel. Was meine ich damit? Zum Beispiel gibt es einige Medikamente, die auch die Schilddrüsenhormonkonzentration im Blut beeinflussen. Das ist auch ganz wichtig für die Diagnostik. Sprich, wenn euer Hund oder eure Katze, vor allen Dingen euer Hund, weil es geht hier vor allen Dingen um die Unterfunktion, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn der irgendwie Schmerzmittel bekommt oder Cortison über längere Zeit oder bestimmte Antibiotika oder Antiepileptika, dann kann auch die Konzentration der Schilddrüsenhormone im Blut erniedrigt sein. Das ist ganz wichtig. Dann muss man eben, bevor man wirklich den Verdacht auf eine Schilddrüsenunterfunktion abklären will, muss man diese Medikamente absetzen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber sei hier schon mal erwähnt. Außerdem gibt es noch etwas, was ganz leicht mit einer Unterfunktion der Schilddrüse verwechselt werden kann. Das ist, das spreche ich jetzt sicherlich nicht glatt aus, das Euthyroid 6 Syndrom, also quasi eine zu niedrige Konzentration der Schilddrüsenhormone, obwohl die Schilddrüse in Ordnung ist, aufgrund einer anderen zugrunde liegenden Erkrankung, sprich eine Tumorerkrankung, eine Herzschwäche, andere hormonbedingte Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Cushing-Syndrom. Ganz viele Erkrankungen können, wenn sie besonders schwer sind, dafür sorgen, dass die Schilddrüsenhormone niedrig sind, ohne dass die Schilddrüse selbst erkrankt ist. Und das muss man eben auch mit bedenken, weil da ist die Diagnostik eben sehr viel umfangreicher. Man kann einfach leider nicht nur sagen, ich messe jetzt die Schilddrüsenhormone und wenn die zu niedrig sind, dann ist es eine Unterfunktion. So leicht ist es leider nicht. Und da ist leider von euch etwas Geduld gefordert, wenn es eben nicht so eindeutig ist bei ja, den Blutergebnissen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber ich denke, worauf wir uns jetzt hier in diesem Podcast konzentrieren wollen, ist die Unterfunktion der Schilddrüse oder die zu niedrigen Schilddrüsenhormone bei Hunden, also die Hypothyreose, und die Überfunktion der Schilddrüse bei Katzen, die Hyperthyreose.
Das heißt, du deutest jetzt quasi schon an, das eine kommt offensichtlich häufiger bei Hunden vor und das andere häufiger bei Katzen. Wie häufig oder sind die Tiere denn, die Tierarten überhaupt gleichermaßen von Schilddrüsenerkrankungen betroffen oder sind Hunde allgemein mehr betroffen oder Katzen allgemein häufiger?
Das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, aber was du anfangs schon gesagt hast, es ist eine oder es sind beides Erkrankungen, die, sag ich mal, relativ häufig bei den beiden Tierarten vorkommen. Wie gesagt, Hyperthyreose bei der Katze. Da sagt man, dass ab einem Alter von über 10 Jahren fast jede 10. Katze betroffen ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dabei ab dem Alter regelmäßig mal die Schilddrüsenhormone mit zu kontrollieren. Gerade wenn eben entsprechende Veränderungen sichtbar sind, da komme ich auch später nochmal zu. Und beim Hund ist es auch relativ häufig, nur wie gesagt, da mit der kleinen Einschränkung, dass es manchmal eben auch fehldiagnostiziert wird, nämlich dass entweder eine andere hormonbedingte Erkrankung oder eine andere schwere Erkrankung eigentlich vorliegt und gar nicht die Unterfunktion der Schilddrüse an sich. Nichtsdestotrotz, selten ist es nicht. Es kommt doch immer mal wieder vor.
Ja, hat mich mein Gefühl nicht getäuscht. Ja, wenn man das im eigenen Freundeskreis, der jetzt nicht, man kennt ja nicht 300 Leute, sondern eben weniger, und wenn es da schon recht häufig vorkommt und man das immer mal hört, dann ja, dann täuscht das Gefühl wohl nicht. Gibt es denn bestimmte Hunde- oder Katzenrassen, die häufiger betroffen sind? Also kann man das sagen?
Also bei den Katzen gibt es tatsächlich für diese typische Hyperthyreose keine bekannten Rasseprädispositionen. Da gibt es so einen kleinen Sonderfall. Auch Katzen können manchmal eine Unterfunktion haben, die ist dann aber meistens, allermeistens angeboren. Da gibt es eine Prädisposition für Abyssinerkatzen und für manche Kurzhaarkatzen, das ist eben erblich. Aber das spielt wirklich eine winzig kleine Rolle in den ja von alleinstehenden Erkrankungen, entstehenden Erkrankungen, nenne ich das mal. Genau, beim Hund, da gibt es schon für die Hypothyreose, also für die Unterfunktion, Rasseprädispositionen. Vor allen Dingen kommt die bei mittelgroßen bis großen Hunden vor. Tatsächlich ist zum Beispiel leider auch der Ridgeback gehört dazu. Dann verschiedene Retriever. Der Dobermann ist beschrieben als prädisponierte Rasse und aber auch der etwas kleinere Beagle. Was man so ein bisschen beachten muss, wenn man jetzt einfach so unbedarft sozusagen einfach mal so die Schilddrüsenhormone kontrolliert. Es gibt auch einige Rassen, bei denen ist es normal, dass die Hormone niedriger sind. Dazu gehören eben Rassen wie Greyhounds, irischer Wolfshund und alle, die eben so in diese Richtung Windhund gehen. Deshalb sollte man da so ein bisschen Obacht walten lassen und sich nicht wundern, falls der Tierarzt nichts dazu sagt, wenn auf dem Blutbild eben ein etwas niedrigeres T4, also Schilddrüsenhormon, angegeben ist.
Jetzt hast du es ja gerade schon einmal kurz angedeutet, dass man besonders bei Katzen ab 10 Jahren, wenn einem etwas auffällt, dann eben das kontrollieren lassen sollte. Also was sind denn so die klassischen Symptome, auf was sollte man achten oder wo sollte man aufhorchen, sage ich mal, wenn man das bei seinem Hund oder seiner Katze bemerkt?
Ja, generell habe ich ja am Anfang schon gesagt, die Schilddrüsenhormone wirken sich im Prinzip auf alle Organe aus und alle klinischen Symptome, die es so gibt oder die so beschrieben sind, ja, sind eben bedingt durch Auswirkungen auf den Zellstoffwechsel. Sprich, es kann einfach überall im Körper was passieren. Aber ich gehe trotzdem einmal auf die häufigsten Symptome ein und fange da mal mit dem Hund an. Ich habe ja gesagt, die Schilddrüsenhormone aktivieren den Stoffwechsel, sind so ein bisschen anregend und so weiter. Sprich, wenn die dann wegfallen oder eben zu niedrig sind, dann ist der Hund eher schlapp, er ist träge, er hat ein erhöhtes Schlaf- und Wärmebedürfnis. Er nimmt leider auch gerne mal vom Gewicht her zu, ohne dass er mehr frisst. Ab und zu sind auch so unspezifische Sachen dabei, wie Erbrechen, Durchfall, aber auch ganz häufig Hautprobleme. Also das ist auch so ein typischer Vorstellungsgrund in der Tierarztpraxis. die Haut ist trocken, sie kann aber auch ganz fettig, so ölig, sie richtig ölig sein. Die Haut verhornt schneller, sie ist pigmentiert, es bilden sich Wassereinlagerungen, Einlagerungen in der Unterhaut, vor allen Dingen im Gesicht. Das ist so ein richtig typisches Symptom, dass es sozusagen so einen traurigen Gesichtsausdruck dadurch kriegt, wenn dann so die Lider runterhängen und alles so ein bisschen aufgequollen ist. Sieht leider ein bisschen putzig aus, aber ist eben manchmal ein Hinweis auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, genau. Und Fellveränderungen wie ausfallendes Fell, stumpfes Fell können eben auch ein Anzeichen sein. Seltener sind dann eben auch mal so Lähmungserscheinungen, Kreislaufprobleme, Fortpflanzungsprobleme und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich beim Hund schon sehr, sehr viele Anzeichen. Es lohnt sich also immer mal in die Tierarztpraxis zu gehen, wenn davon etwas bei eurem Hund auffällt. Ja, und bei der Katze, da ist das Ganze ja quasi so ein bisschen umgekehrt. Also da powert die Schilddrüse und schüttet ordentlich aus und der Stoffwechsel ist hochgefahren. Sprich, wir haben, obwohl die Katzen oft zumindest phasenweise mehr fressen, oft einen Gewichtsverlust, die sind abgemagert, eingefallen, die Muskulatur wird abgebaut. Wir haben teilweise trotzdem Erbrechen und Durchfall auch. Wir haben eine vermehrte Wasseraufnahme und dadurch auch einen vermehrten Urinabsatz, beziehungsweise vielleicht auch erst den vermehrten Urinabsatz, um das auszugleichen, die vermehrte Wasseraufnahme. Und das ist ein bisschen besonders, weil ganz häufig ist noch so ein bisschen in den Köpfen, dass das auch beim Hund ein Anzeichen ist, aber das ist tatsächlich, würde beim Hund eher auf andere hormonbedingte Erkrankungen hinweisen. Und was bei Katzen auch noch ganz wichtig ist, neben dem auch da strumpfen, struppigen Fell, die werden vom Verhalten an nochmal anders. Also wo der Hund eher träge wird, werden die eher aktiv bis hyperaktiv und können auch mal plötzlich anfangen, aggressiv zu werden. Also wenn sie eigentlich eher eine Schmusekatze ist und auf einmal anfängt, euch anzugreifen, mal im Hinterkopf behalten. Das kommt eben nicht von ungefähr.
Das heißt, wenn ich jetzt als Hunde- oder Katzenbesitzer in sowas bemerke, also ja, irgendwelche, also Veränderungen, es sind ja Veränderungen, die waren ja vorher nicht da. Wenn ich mein Tier gut beobachte und kenne, dann wird mir ja auffallen, natürlich manches wird mehr auffallen als anderes, aber wenn ich diese Dinge bemerke, die du gerade genannt hast, dann sollte ich schon mal in die Tierarztpraxis gehen und beziehungsweise ich sollte das vielleicht wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen beobachten. Ich sollte es wahrscheinlich dokumentieren, damit ich das nicht vergesse und das dann in der Tierarztpraxis vorlegen und besprechen, oder?
Ganz genau. Also das finde ich eigentlich immer den super Tipp, den du gerade gesagt hast. Wenn irgendwas anders ist, auf jeden Fall erstmal aufschreiben und mal schauen, in welchem Zusammenhang könnte das stehen. Weil ich meine, wenn jetzt gerade irgendwie zu Hause ein Stressor ist, also irgendwie Besuch war da, der sonst nicht da ist oder ihr seid gerade umgezogen oder, dann kann die Katze zum Beispiel vielleicht auch so mal ein bisschen unruhig sein. Oder wenn es eben zum Beispiel draußen wärmer wird im Sommer, dann kann der Hund auch so mal ein bisschen schlapper sein, ohne dass da direkt was dahinter steckt. Deswegen schon gerne mal protokollieren, sowohl das Verhalten an sich, aber eben auch das Gewicht natürlich. Ne? Da sieht man dann häufiger schneller, dass das Tier eben ab- oder zugenommen hat. Und gerne eben auch die Futteraufnahme oder die Wasseraufnahme, um dann eben zu schauen, passt das so zusammen? Und wenn da irgendwas komisch ist, dann kann man das eben schneller bemerken. Und da ist mir ganz wichtig, bei den über 10-jährigen Katzen ist es ja schon, die sind dann ja schon in einem Alter, wo man ja doch häufiger mal zum Tierarzt auch geht oder zur Tierärztin. Aber die Unterfunktion der Schilddrüse beim Hund, also die Hypothyreose, da ist das mittlere Alter, in dem die Tiere krank werden, so eher so bei 7 Jahren, also schon ein bisschen älter, ich sag mal so mittelalt. Aber genau, deswegen, das ist jetzt noch nicht ein Alter, wo man damit rechnen muss, dass schon vermehrt Gelenkprobleme auftreten oder andere Dinge. Deswegen, Alter an sich ist keine Krankheit, sage ich ja immer, sondern die Tiere werden aufgrund der im Alter häufiger auftretenden Krankheiten dann vielleicht träger, schlapper, nicht mehr so bewegungsfreudig. Und die kann man ja meistens doch ganz gut behandeln und sollte man dann auch.
Und wie wird denn dann jetzt von Tierärztinnen und Tierärzten eine Schilddrüsenerkrankung festgestellt, beziehungsweise ja vielleicht auch anderes ausgeschlossen, was du schon angedeutet hast?
Ja, also das Wichtigste ist eben tatsächlich auch mit der Ausschluss der anderen Erkrankungen, vor allen Dingen beim Hund. Bei der Katze ist es noch mal ein bisschen anders. Grundsätzlich geht es aber wie bei der Diagnostik bei allen anderen Erkrankungen auch so vonstatten, dass zunächst die Anamnese erfolgt. Das heißt, ihr erzählt erstmal, was sich in den letzten Wochen und Monaten so verändert hat. Deswegen ist es ja auch so wichtig, das gut zu dokumentieren, damit ihr dem Tierarzt oder der Tierärztin möglichst viele Anhaltspunkte liefern könnt. Dann kommt die allgemeine Untersuchung. Auch da hatte ich ja eben schon ein paar Symptome beschrieben, die dort schon auffallen können und Hinweise liefern können, zusätzlich zu den, sage ich mal, muskulären Problemen, also dass die eben weniger bemuskelt sind oder dass sie etwas dicker oder etwas dünner geworden sind oder Fellprobleme. Können auch die Herzfrequenzen zum Beispiel verändert sein? Hat ja gesagt, dass sich die Schilddrüsenhormone auch darauf auswirken. Und das kann vor allen Dingen bei Katzen wiederum sich weiter auswirken, auch auf den Blutdruck. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, in dem Zuge auch mal den Blutdruck mit zu kontrollieren, weil der wiederum dafür sorgt, dass andere Erkrankungen entstehen können. Ansonsten natürlich ganz wichtig die Laboruntersuchung, sowohl zum Ausschluss anderer Erkrankungen, aber eben auch, um die Schilddrüsenhormone zu messen. Und nicht nur das Schilddrüsenhormon selbst, sondern eben gerade beim Hund auch das übergeordnete Hormon, das TSH, um zu schauen, ob das eben erhöht oder erniedrigt ist. Weil wenn das erhöht ist und die Schilddrüsenhormone aber erniedrigt, dann stimmt irgendwas nicht, weil die Hypophyse sagt, so, Schilddrüse, hau raus da mit den Hormonen. Und das macht sie einfach nicht. Also es scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Wenn dabei jetzt noch nicht so richtig was rumkommt, hatte ich ja schon gesagt, ist manchmal auch ein bisschen Geduld gefragt, auch laboruntersuchungstechnisch, dass eben noch weitere Parameter bestimmt werden müssen. Gerade beim Hund ist es eben so, dass diese Unterfunktion der Schilddrüse in 50% der Fälle mindestens durch eine Entzündung der Schilddrüse ausgelöst wird. Und gemeinerweise, wie ähnlich wie beim Menschen auch, diese Entzündung ist vom Körper selbst quasi gegen die Schilddrüse gerichtet. Also der Körper bildet Antikörper gegen bestimmte Bestandteile der Schilddrüse und dadurch sind eben die Hormone und erniedrigt und die Funktion beeinträchtigt. Das heißt, diese Antikörper kann man auch messen. Die sind nicht immer da, deswegen ist es auch wiederum kein Beweis, aber eben in vielen Fällen. Und wenn das alles nichts bringt, dann muss man eben auch manchmal versuchen, nochmal die Schilddrüse zu stimulieren und rauszufinden, ob da eben das Problem liegt. Und das wäre dann mal so ein Test, wo über 6 Stunden oder im Abstand von 6 Stunden Blutproben genommen werden müssen. Also es ist jetzt schon ein Sonderfall, aber es lohnt sich darauf eingestellt zu sein, dass es eben nicht ein Tierarztbesuch ist, der alle Probleme löst, leider. Gerade bei der Katze ist auch nochmal der Ultraschall interessant, also dass man eben schaut, wie groß ist die Schilddrüse, ist die vergrößert, wie sieht die aus. Man kann leider nicht sagen vom Schall, ob es jetzt eine gutartige oder eine bösartige Veränderung der Schilddrüse ist, aber man kann eben zumindest schon mal schauen, ja, wie die Ausmaße sind. Und ja, je nachdem, welche Therapie man anstrebt, können weitere Untersuchungen nötig sein, aber das kommt dann sozusagen, wird dann nochmal explizit besprochen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, je nachdem, welche Therapie dann angestrebt ist. Das heißt, natürlich kann man zum Glück was dagegen machen, wenn diese Schilddrüsenerkrankungen festgestellt werden. Was ist die Behandlung oder was sind die Behandlungsmöglichkeiten?
Ich fange mal mit der einfacheren an, und zwar mit der Unterfunktion der Schilddrüse beim Hund. Da ist es tatsächlich so, dass sich die Besitzerinnen und Besitzer auf eine lebenslange Tabletteneingabe einstellen müssen. Aber, und das ist das Schöne daran, auch eben mit einer guten Prognose. Sprich, wenn die entsprechenden Schilddrüsenhormone ersetzt werden durch die orale Eingabe, dann sind die Hunde eigentlich doch schnell wieder wie vorher sozusagen. Bei der Katze ist es nicht ganz so einfach. Zum einen, weil Katzen ja so ungern Tabletten nehmen und zum anderen eben auch, weil es eben sein kann, dass durch die, also wenn es sozusagen wieder besser wird durch die Tablettengabe, andere Krankheiten, die darunter versteckt waren, eventuell zutage kommen. Deswegen, also es ist ganz wichtig, dass man bei der Katze eben auch mit Tabletten startet. Alternativ gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, eine Art Gel anzuwenden. Das schmiert man dann innen auf die Ohrmuscheln bei Katzen, bei denen es eben so gar nicht geht mit der Tabletteneingabe. Und es gibt auch die Möglichkeit, jodreduziertes Futter zu verabreichen. Also das ist jetzt sozusagen erstmal so die Basisbehandlung bei Katzen. Und dann schaut man erstmal, wie sie sich damit entwickeln und ob eben, wie gesagt, andere Krankheiten dadurch zutage kommen. Das, wie gesagt, ist vor allen Dingen eine Nierenunterfunktion. Die kommt ja leider auch häufig bei älteren Katzen vor. Und wenn die eben auftritt, dann sind die anderen Therapiemöglichkeiten eher schwieriger umzusetzen. Was meine ich für andere Therapiemöglichkeiten? Wir sind ja jetzt gerade bei einer Überfunktion der Schilddrüse. Das heißt, die Schilddrüse ist meistens vergrößert, teilweise bösartig, aber oft eben auch gutartig. Und dann muss man schauen, dass man das oder kann man eben schauen, ob man das überflüssige Gewebe entfernt. Und das kann man entweder mittels einer Operation machen. Das ist so ein bisschen risikobehafteter, weil neben der Schilddrüse auch noch die Nebenschilddrüse liegt. Und die ist eben ganz wichtig für den Kalziumhaushalt im Körper. Wenn man die dann aus Versehen quasi mit entfernt, dann ja, ist es halt alles nicht mehr ganz so einfach mit der Nachbehandlung. Und generell, wenn man eben zu viel entfernt vom Schilddrüsengewebe, dann kann es eben durch den Tierarzt bedingt oder eben durch die Therapie bedingt zu einer Unterfunktion kommen. Das ist aber allerdings auch klinisch manchmal gar nicht so schlimm. Also die Katzen, da sieht man eben die Laborwertveränderung, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dadurch so krasse Symptome haben wie die Hunde jetzt zum Beispiel. Die Therapie der Wahl, wie man immer so schön sagt, bei Katzen mit Überfunktion der Schilddrüse, ist die sogenannte Radiojodtherapie. Dabei verabreicht man den Katzen radioaktives Jod. Klingt erstmal richtig fancy. Und dieses
oder Jod. Gefährlich.
Ja, oder gefährlich. Ja, es ist tatsächlich dadurch auch damit verbunden, dass die Katzen eben einen gewissen Zeitraum von den Besitzern und Besitzerinnen getrennt werden müssen, damit sie eben während das die Abbauprodukte quasi ausgeschieden werden, damit das eben nicht die Umwelt kontaminiert. Also es ist schon nicht so ganz ohne, da hast du vollkommen recht. Aber es ist eben so, dass das Jod eben genau da ankommt, wo es eben wirken soll. Weil Jod ist ein Bestandteil der Schilddrüsenhormone. Und wenn die eben in der Schilddrüse eingelagert sind und gerade dort, wo eben zu viel produziert wird sozusagen, wenn es da ankommt und eingebaut wird, dann zerstört es genau die Zellen, die wir nicht mehr haben wollen, ohne eben die Gefahr, dass die umliegenden Gewebe mitgeschädigt werden. Deswegen ist es eigentlich eine ganz clevere Methode, aber ja, sie ist eben mit einem erhöhten Aufwand ja, und nicht unbeträchtlichen Umweltproblemen behaftet sozusagen. Ja, aber das ist es an sich. Es heißt also, zumindest für die Hundehalter Tabletten geben und dann ist es meistens gut. Natürlich in allen Fällen müssen regelmäßig die Werte kontrolliert werden. Es kann natürlich sein, dass im Laufe des Lebens sich die Schilddrüse nochmal verändert, entweder noch weniger Funktion hat oder bei der Katze eben doch wieder Gewebe nachkommt, was mehr Schilddrüsenhormon produziert, aber trotzdem lässt sich das eben alles sehr gut in den Griff kriegen.
Das ist ja schon mal eine sehr, sehr positive Nachricht, sage ich mal. Gibt es denn auch, jetzt abgesehen von der Operation bei Katzen, wo natürlich immer mal was schief gehen kann, gibt es andere Komplikationen oder mögliche Nebenwirkungen von diesen Behandlungen?
Also natürlich haben jede Medikamente, die man verabreicht, können auch Nebenwirkungen haben. Meistens sind diese aber tatsächlich relativ moderat. Also ich sage mal so, Übelkeit, Juckreiz können zum Beispiel auftreten. Aber es ist eben einfach nur ganz wichtig, dass man sollte eben was auftreten, was die Lebensqualität des Hundes oder der Katze beeinträchtigt, dass man dann eben mit der Tierärztin und dem Tierarzt spricht und eben schaut, okay, können wir vielleicht was an der Dosis machen? Manchmal gibt es auch verschiedene Präparate. Bei Katzen gibt es zum Beispiel was man einmal am Tag geben kann und was man zweimal am Tag geben kann. Also, dass man da so ein bisschen moduliert, dass es eben für alle die möglichst unaufwendigste und eben natürlich auch für die Tiere verträglichste Variante ist, die da gegeben wird.
Ja, und dann zum Schluss für dieses Thema zumindest noch eine ganz wichtige Frage, nämlich können Halterinnen und Halter denn etwas tun, um das vielleicht vorzubeugen, dass überhaupt Schilddrüsenerkrankungen auftreten?
Ja, tatsächlich nicht so richtig, sage ich jetzt mal. Also es gibt ein paar Faktoren, die eben diskutiert werden, die einen Einfluss haben auf die Schilddrüse. Gerade bei der Überfunktion werden bestimmte Chemikalien, also bestimmte Farbstoffe zum Beispiel, diskutiert, Weichmacher. Das ist ja auch immer mal so ein Thema, auch bei Menschen, ob da Probleme, also in Kunststoffen, wenn da Weichmacher enthalten sind, dass die eventuell Probleme auslösen. Es wurde auch schon mal diskutiert, ob Katzenstreu oder Feuchtfutter Auswirkungen hat. Und tatsächlich gibt es wohl, also für das Feuchtfutter, das habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört, dass es da eben Studien gibt, die da einen Zusammenhang herstellen konnten. Andererseits, wenn ich mir jetzt denke, dass dann die Tiere, die da irgendwie schon dabei sind, ein Problem zu entwickeln, dann füttert man lieber Trockenfutter, aber die Niere ist vielleicht ja auch schon betroffen. Dann wäre mehr Flüssigkeit eigentlich gut. Also es ist alles immer so ein bisschen so ein kleiner Teufelskreis. Ich glaube, am allerwichtigsten ist es eben, dass man sein Tier gut beobachtet und rechtzeitig reagiert, bevor eben die Veränderungen sehr drastisch werden. Vielleicht noch kurz beim Hund. Da gibt es nämlich tatsächlich eine ganz selten auch mal eine Überfunktion oder eine zu hohe Schilddrüsenhormonkonzentration, wenn nämlich Schilddrüsenhormone aus Versehen gefüttert werden. Wenn man barft und da zum Beispiel Schlund verfüttert, also eben die Luftröhre, wenn da dann noch die Schilddrüse des Futtertieres quasi mit dranhängt, dann kann es sein, dass man dadurch auch zumindest zeitweise eine Überfunktion auslöst. Also da könnte der Halter schon mal schauen, dass er eben da nicht so etwas füttert, sondern lieber auf andere Organe und Tierteile ausweicht.
Okay, das heißt, insgesamt ist eigentlich der beste Tipp, beobachten, gut im Blick behalten, regelmäßig in die Tierarztpraxis gehen, damit man dann auf jeden Fall rechtzeitig gegebenenfalls behandeln kann und dann eben nichts Schlimmes passiert quasi.
Yes, da bin ich voll dabei.
Ja, sehr gut. Ja, und dann zum Abschluss tatsächlich noch unsere Frage, die wir jetzt seit neuestem alle unseren Gästen stellen, nämlich auf welche Frage hättest du gern eine Antwort von deiner Hündin Else?
Auf sehr viele Fragen, aber vielleicht so passend zum Thema frage ich mich manchmal, wie sie es schafft, auch ohne Schilddrüsenüberfunktion so energiegeladen zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen könnte, dann würde ich mir nämlich davon eine Scheibe abschneiden, um morgens zum Beispiel besser aus dem Bett zu kommen. Ja, das würde ich tatsächlich ganz gern wissen.
Ja, das wäre auch für mich gar nicht verkehrt, wenn Else ein bisschen Energie abgeben würde. Also, da würde ich auch was von nehmen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Melanie, für diese wieder einmal sehr spannenden und vor allem hilfreichen Informationen. Dieses Mal rund ums Thema Schilddrüsenerkrankung bei Hunden und Katzen.
Ja, sehr gerne. Ich finde es sehr spannend. Ich hoffe, es war alles ganz gut verständlich, weil es wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ja, aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen was für euch beitragen und dass ihr was mitnehmen könnt.
Genau. Und ansonsten mindestens anregen. Und ich glaube, wenn man dann noch Fragen hat oder sich informieren möchte, dann ist auch die Tierarztpraxis des Vertrauens der richtige Ansprechpartner. Und ansonsten tatsächlich, wenn ihr euch wegen Krankheitssymptomen, die euer Tier zeigt, unsicher seid und sie nicht eindeutig zuordnen könnt, bieten sich vor allem auch außerhalb der normalen Sprechzeiten eurer Tierarztpraxis tierärztliche Videosprechstunden an, um eine erste Einschätzung einzuholen. Die gibt es zum Beispiel bei unserem Partner First Vet. Und je nach Tarif, den ihr bei Agila abgeschlossen habt, werden diese Online-Sprechstunden auch von uns erstattet. Mehr dazu findet ihr unter www.agila.de/Videosprechstunde. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, Feedback und Themenwünsche für weitere Folgen könnt ihr uns jederzeit an podcast@agila.de senden. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr zur nächsten Folge Ende April wieder einschaltet. Bis dahin bleibt gesund und genießt den schönen Frühling zusammen mit euren Vierbeinern. Tschüss!
Tschüss!